Wo wohnen alte Leute oder Erwerbslose kochen für Erwerbslose? Das sind Titel von Filmen, die Ella Bergmann-Michel in den 1930er Jahren drehte. Schon diese Titel geben eine erste Idee vom sozialkritischen, aktivistischen Dokumentarfilmen der Weimarer Republik. Und genau zu dem kann man die Filme von Ella Bergmann-Michel zählen. Tillmann Schumacher sagt über sie, sie macht in ihren Filmen Sozialkritik mit avancierter Formensprache. Und über diese Filme, über das Schaffen von Ella Bergmann-Michel möchte ich jetzt mit Madeleine Bernstorff sprechen, die aktuell eine Filmreihe zu der Filmemacherin organisiert. Guten Morgen nach Berlin.
Ja, schönen guten Morgen.
Ella Bergmann-Michel beginnt ihre Aktivitäten vor allem im Frankfurt der 20er Jahre und das ist eine ganz besondere Situation. Unter dem Stadtbaurat Ernst May entsteht da das sogenannte Neue Frankfurt. Es gibt eine Zeitschrift, die diesen Titel trägt und darum geht es um ein neues städtebauliches Programm, aber eben ganz viel mehr, unter anderem Film. Was waren denn die Gesellschaftsvorstellungen in diesen Zirkeln rund um Ernst May und welche Disziplinen waren daran auch beteiligt?
Also Sie haben das ja schon erwähnt, dass es eben sehr viel mehr als nur ums Bauen ging, aber im Vergleich zum Beispiel mit dem Bauhaus habe ich gestern einen Artikel gelesen, da steht drin, ist, das Bauhaus war eher die Akademie der Moderne und das Neue Frankfurt war die Werkstatt der Moderne. Das heißt, da wurden wirklich sehr, sehr viele Wohnungen gebaut. Man sagt zwischen 12 und 15.000. Das wurde die Schrift Futura entwickelt. Es wurde in dieser Zeitschrift, das Neue Frankfurt, die dann später die Neue Stadt hieß, wurden zu allen möglichen Lebensbereichen bis hin, dass zum Beispiel Asia Latsis aus der Sowjetunion kam und über progressive Kindererziehung erzählte und schrieb auch in dieser Zeitschrift. Also es war ein ganz, ganz weites Feld. Die gibt es hier in Berlin in der Staatsbibliothek. Es gab auch mal einen sehr schönen Print von der Zeitschrift in der DDR. Aber die ist so ein bisschen, alles ist so ein bisschen untergegangen im Unterschied zu der sehr starken Marke Bauhaus, würde ich sagen. Und die Idee, die gesellschaftlichen Ideen sind, ich würde sagen, das ist eher linke Sozialdemokratie, wobei da ganz viele verschiedene Leute dazugehörten. Die Idee war natürlich eine Kollektive der besseren Gestaltung und des besseren Lebens für alle. So könnte man das vielleicht zusammenfassen.
Ella Bergmann-Michel engagiert sich für das Neue Frankfurt, ist auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für den unabhängigen Film. In diesen Vorstellungen einer anderen Gesellschaft, welche Rolle spielt sie denn da konkret?
Also das geht erstmal so damit los, dass sie anfängt zusammen mit ihrem Kollegen Paul Seligmann, dass die eben diesen Art Filmclub gründen und die mieten Kinos und zeigen da Matineen. Und zwar gleich im Band mit einer internationalen Avantgarde. Also Joris Ivens kommt immer wieder zu Besuch. Ziga Werthoff ist ganz oft zu Besuch und sie denkt dann auch schon sehr schnell nach über einen Film zum Frankfurter Siedlungsbau, um davon zu erzählen. Da gibt es sogar Fotos von. Den Film hat sie aber nie gemacht. Und dann macht sie ihren ersten Film noch mit einer Kurbelkamera, Wo wohnen alte Leute, in Zusammenarbeit mit dem Architekten Mart Stamm, einer der Miterbauer dieses Altersheims ist, was von einer jüdischen Stiftung, der Henry und Emma Butke Stiftung, gespendet wird und auch wieder die Idee hat, tatsächlich religionsübergreifend und auch klassenübergreifend einen Wohnort für alte Leute, der modern ist, mit viel Luft und Licht und so weiter zu bauen. Und sie ist nicht so ganz zufrieden. Also der Film ist, Wo wohnen alte Leute, den Sie schon erwähnt haben, ist ein kleiner Werbefilm eigentlich, auch mit so Schaugrafiken dazu, wie es vorher und nachher war. Die Enge der alten Wohnungen und jetzt diese lichtdurchfluteten Räume und so weiter. Aber Ella Bergmann-Michel merkt, dass mit der Kurbelkamera ist das relativ anstrengend. Die muss man ja immer auf dem Stativ halten. Und da empfiehlt ihr Joris Ivens die kleine Kinamo. Der Kinamo hieß es damals, aber wir haben sagen jetzt immer die Kinamo nach der Kamera. Kinamo ist entwickelt worden von dem Ingenieur Emanuel Goldberg, der tatsächlich eigentlich Chemiker ist und sich sehr viel mit photochemischen Experimenten auseinandersetzt und in den Mitte 20er Jahre diese Kamera baut, die klein ist, mit relativ viel Filmmaterial, was reinpasst, auch in einer Art Kassettenform, also sehr einfach handelbar. Und er entwickelt diese Kamera für den Amateurmarkt, dreht auch kleine Filme, wo er zeigt, wie einfach man mit dieser Kamera umgehen kann und wie lichtstark die Objektive sind. Er ist nämlich dann später bei der Zeiss Ikon, er wird auch der Direktor. Und was er auch entwickelt, ist wie so ein Federwerkaufzug. Das heißt, die Kamera läuft eine Weile, ohne dass man sie kurbeln muss oder auf dem Stativ halten muss. Man kann sie in der Hand halten. Und gleichzeitig ist es aber eine 35mm Kamera. Also es ist sehr hochwertiges, empfindliches Material.
Ich spreche mit Madeleine Bernstorff über die Filmemacherin Ella Bergmann-Michel. Sie organisieren aktuell eine Filmreihe zu Ella Bergmann-Michel und man hört schon aus dem, was sie erzählen, die geht in ganz verschiedene Richtungen. Sie blicken eben auch auf die technische Seite, mit was für einer Kamera wurde dort gefilmt, wer war dieser Entwickler Emanuel Goldberg, wie ist auch dessen Biografie als jüdischer Deutscher weiter verlaufen. Ich würde gerne nochmal auf etwas zurückkommen, was Sie ansprachen mit diesem Film Wo wohnen alte Leute, also moderne Architektur. Mats Damm ist einer der wichtigen modernen Architekten, wird dort quasi heute, könnte man vielleicht sagen, in so einem Imagefilm dargestellt. Mit welchen filmischen Methoden macht Ella Bergmann-Michel das denn, quasi diese neue Architektur zu bewerben?
Ja, vielleicht ist das Stichwort Imagefilm schon ganz interessant, weil das natürlich überhaupt nicht darum geht, wie, also die Architekten sehen wir überhaupt nicht in dem Film, sondern wir sehen tatsächlich, was sind die Vorteile dieser neuen modernen Architektur, wie viel Licht kommt da rein, welche Wände lassen sich verschieben, damit es sozusagen auch sehr mobil, Speisesaal oder dann wieder was abgetrennt, wie bewegen sich diese alten Leute, die ja tatsächlich, das sind ja noch Personen aus dem, die kommen aus dem 19. Jahrhundert, die Alten von 1931 sind ja Mitte letztes 19. Jahrhunderts geboren und das zeigt sie. Also Imagefilm, da sind wir heute sehr immer so mit beschäftigt, vielleicht mit, da möchte jemand was uns verkaufen auf eine sehr prahlerische Weise. Hier ist es wirklich, und das haben Sie ja auch schon erwähnt, sie kommt tatsächlich, sie ist sehr stark beeinflusst von der internationalen Avantgarde. Das heißt, viel geht es ihr da auch in dem Film um Licht und Bewegung da drin.
Und es ist vielleicht auch ein Filmverständnis, das so engagiert ist, dass es uns heute fremd ist und man dann so ein Wort wie Imagefilm benutzt. Ja. Auch Erwerbslose kochen für Erwerbslose ist ein Titel, den ich zu Beginn erwähnt habe. 1932 erschien der und der hatte ja auch eine ganz andere Verwendung als das jetzt für so klassische dokumentarische oder auch nicht dokumentarische Filme heute der Fall ist. Wie sah die denn genau aus?
Also tatsächlich, es war so, es entstanden nach der Krise 1929 oder die ja ging ja weiter mit der großen Arbeitslosigkeit in Deutschland, in Frankfurt am Main, entstanden Erwerbslosenküchen. Und diese Erwerbslosenküchen suchten Spender und Spenderinnen und traten dann an verschiedene Leute heran, ob sie nicht einen Film drehen wollten. Und letztendlich hat es dann Ella Bergmann-Michel selbst gemacht. Das heißt, wenn man sozusagen, heute würde man das vielleicht einen Crowdfunding-Film nennen. Also das heißt, die geht los mit ihrer Kamera und filmt in den verschiedenen erwerbslosen Küchen. Man merkt auch ihren Blick an, der ist immer sehr, das ist kein, da wird nicht Armut von oben herab abgefilmt, sondern man merkt, es ist sehr auf Augenhöhe. Die Leute, die zurückblicken in die Kamera, blicken sehr freundlich und zugewandt. Also man merkt auch das Verhältnis, was sie eingegangen ist und sie erzählt die kleine Geschichte, was die erwerbslosen Küchen eigentlich können, wie das aussieht, dass die Leute sich das Essen da abholen können gegen einen kleinen Pfennigbetrag und mit nach Hause nehmen können, aber auch vor Ort essen können und zeigt die Schlangen, die da warten, inszeniert auch eine kleine Handlung, wie das ist, wenn es kein Essen mehr da ist und immer wieder gibt es Zwischentitel, keiner darf hungern, alle müssen helfen Und am Schluss wird tatsächlich auch das Postcheckkonto eingeblendet, in dem man dann, wo man dann seine Spenden loswerden kann sozusagen. Und das hat sehr gut funktioniert. Das wurde in ganz, ganz vielen Kinos in Frankfurt als Vorprogramm gezeigt, der Film. Sie hat den auch einfach zur Verfügung gestellt und hat gesagt, sie muss jetzt keine Rechte dafür bekommen, sondern nimmt den Film und zeigt ihn. Und es gibt auch dokumentiert aus Erzählungen, gibt es auch eine große Open-Air-Vorführung vor der Frankfurter Hauptwache. Und da hat der Mann von Ella Bergmann-Michel hat so einen großen Kessel gebaut mit dem künstlichen Feuer drunter und da wurde das Geld dann gesammelt.
In den frühen 30er Jahren entstehen diese Filme von Ella Bergmann-Michel, über die wir sprechen. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, dass es ein besonderes Verhältnis gibt zwischen Dokumentation und Inszenierung. Mit welcher Motivation vermischt Bergmann-Michel denn diese zwei Formen?
Das ist schwierig zu beantworten. Also die Inszenierung ist immer eigentlich etwas entwickelt aus dem, was sie beobachtet hat. Sie läuft durch die Straßen, sie hat die Kamera im Rucksack. Manchmal hat sie kleine Lampen dabei, das Material. Und sie beobachtet zum Beispiel auch die fliegenden Händler in Frankfurt am Main. Das sind Händler, die jetzt keine Gewerbegenehmigung haben, sondern sich zum Beispiel Obst und Gemüse in der Markthalle kaufen und dann mit Karren das auf der Straße verkaufen, aber eben permanent aufpassen müssen, wenn die Polizei kommt, müssen sie schnell verschwinden. Und das sieht sie und dann inszeniert sie tatsächlich so eine Szene, wie dann einer immer aufpasst und dann, wenn die Polizei kommt, warnen die anderen und dann laufen die schnell weg mit den Karren. Also sie erzählt immer, sie macht keine neuen Inszenierungen, sondern sie erzählt etwas, was sie erlebt hat und was sie sozusagen durch die Inszenierung vielleicht in eine konzisere Form bringt. Und das ist vielleicht auch verwandt mit Joris Ivens, von dem sie sehr beeinflusst war, der ja zum Beispiel später dann den Bergarbeiterstreik in der Borinage auch als Reenactment erzählt.
Sie beschäftigen sich von heute an 10 Tage im Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum mit Ella Bergmann-Michel, aber auch mit verschiedenen Aspekten, die man da weiterführen kann. Einer ist die Arbeiterfilmbewegung. Wie ist denn diese Brücke zu schlagen? Wieso legen Sie auch einen Fokus auf diese Arbeiterfilmbewegung?
Die Brücke ist zu schlagen, dass natürlich Ella Bergmann-Michel verbunden war mit der internationalen Linken. Also ich habe ja schon erzählt von Joris Ivens und tatsächlich Tiger Werthoff und so weiter. Aber tatsächlich ist sie auch der Beginn ihrer Wiederentdeckung, denn sie hat in der Nachkriegszeit keine Filme mehr gemacht und war tatsächlich auch, man wusste nicht mehr viel von ihr, außer dass sie als Filmclub-Aktivistin sehr aktiv war und auch sehr, sehr viele Vorträge gehalten hat über Film, also und zwar auch Spielfilm, kommerziellen Film, hat auch viele Filmausschnitte gezeigt und so weiter. Das werden wir auch in unserer Veranstaltung erzählen, da wird die Bettina Schulte-Strathaus etwas, die dazu eine ausführliche Recherche gemacht haben, die wird darüber sprechen, was sie gemacht hat. Was aber auch wichtig ist, dass sie sozusagen ihre allmähliche Wiederentdeckung, die wirklich auch immer noch nicht abgeschlossen ist, immer wieder findet man neues Material, muss vielleicht nochmal ein Film wieder umkopiert werden und so weiter. Also ihre Wiederentdeckung entsteht so in den späten 70er Jahren von zum Beispiel Personen wie Gerd Roscher in Hamburg, der tatsächlich aus der Medienaktivismus-Szene kommt und da nochmal guckt, was gab es eigentlich an Aufbrüchen in der Gestalt in der Weimarer Republik in den 20er Jahren. Und der stößt auf erste Materialien von Ella Bergmann-Michel und dann gibt es zwei seiner Studentinnen, Maria Hemleb und Jutta Hercher, die nach ihrem Studium dann auch weitersuchen, einen sehr schönen Porträtfilm machen und wieder weiteres Material entdecken. Also das ist tatsächlich diese Geschichte der allmählichen Wiederentdeckung, die viel von Außenseitern, nicht der Archivszene kommt, sondern tatsächlich von Außenseitern, von Aktivistinnen und so weiter, die erzähle ich auch mit dieser Filmreihe.
Sie blicken auch am Samstag, den 28. September, auf den Radioaktivismus, auch anschließend also an die Arbeiterfilmbewegung, einen Blick auf Radioaktivistinnen und Radioaktivisten. Wie ist denn da die Verknüpfung zu Ella Bergmann-Michel und was muss man vielleicht auch noch mal genauer sagen zu so einer Person wie Zieger-Werthoff?
Zu Zieger-Werthoff kann man natürlich sagen, dass der jemand war, der sozusagen gebrochen hat mit dem bürgerlichen Spielfilm sowieso, aber natürlich auch mit der sozusagen ideologischen Verfasstheit der Wochenschauen und tatsächlich versucht, ein Kino im Dienst der Revolution zu machen. Sein Film »Der Mann mit der Kamera« ist immer noch, wenn den sich heute junge Leute, die den noch nie gesehen haben, angeguckt haben, ist immer noch unglaublich mitreißend und avantgardistisch. Da gibt es auch viel an Selbstreflexion über die Kamera, die in der Stadt sozusagen filmt. Die Stadt ist Kiew. Und er macht eben auch kleine Kinopravdas, also Kinowahrheiten sozusagen, produziert er. Und eine davon, die letzte aus der Reihe, ist die Radiopravda, die er von 1925, das ist die Kinopravda Nummer 23. Und die ist sozusagen der Auftakt für unser Radioaktivismusprogramm. Und die Verbindung ist natürlich eben, dass Zieger-Werthoff oft in Frankfurt war, Vorträge gehalten hat und so weiter. Also dass da eine große auch Freundschaft, kollegiale Freundschaft gab und so weiter. Und aus dieser Kinopravda, Radiopravda Nummer 23 haben wir ein Programm entwickelt, was sich sozusagen verschiedenste Radioaktivistinnen-Filme anguckt über die Zeit. Also wir fangen an 1925, dann haben wir 1971 einen Film von Christo Papic aus Jugoslawien, der erzählt sozusagen, wie die Landbevölkerung sich selbst Radio bastelt, eines Teils um die Balkanmusik da hörbar zu machen, anderen Teils aber auch um Deutschunterricht zu senden für die Migrantinnen und Migranten, die dann nach Deutschland gehen zum Arbeiten. Und dann haben wir noch einen Film, der heißt Hexenschuss von Ricky Kalbe aus Ende der 70er Jahre, der so tatsächlich so eine feministische Intervention des Sendens in die bestehenden Bilder von Männlichkeit in den Medien erzählt. Und wir zeigen einen Ausschnitt von dem Film Ich möchte einmal am Sender stehen von Gerd Roscher, der nochmal die Arbeiterradiobewegung der 20er und 30er Jahre erzählt und da tatsächlich, da der Film ist von Ende der 70er Jahre und er hat tatsächlich auch noch ein paar alte Radiobastler gefunden, die erzählen, was sie da, wie sie das sich alles selbst gebastelt hatten, weil sie kein Geld hatten.